Willkommen zum Retro-Tastisch Podcast Folge 71. Wir sind heute statt zu viert nur zu zweit. Das macht aber nichts. Umso mehr Kompetenz gibt es jetzt zu hören, weil neben mir, dem Chris, ist heute noch der Carsten. Hallo Carsten.
Schönen guten Abend.
Und die beiden Dennisse entschuldigen sich. Die sind bestimmt aber vielleicht nächste oder übernächstes Mal wieder dabei. Wir werden für die bestimmt noch einen Platz finden nächste Mal. Nein, die sind natürlich immer trotzdem sehr gerne gesehen. Aber leider hat es diesmal nicht geklappt. Drum müsst ihr vorlieb mit uns nehmen. Und der Carsten hat sogar ein schönes Thema mitgebracht. Aber dazu kommen wir erst später. So, jetzt haben wir die Leute angefixt. Jetzt bleiben die hoffentlich am Rohr. Was meinst du?
Der Cold Opener, ne?
Genau,
der
genau. Klassiker. Ja, erzähl mal, wie hast du geschlafen? Wie war deine Nacht so? Wie war dein Stuhlgang?
Ja, Stuhlgang gut. Die Nächte geschlafen tatsächlich irgendwie ganz merkwürdig nicht. So gut, warum auch immer. Aber ich bin ja auch so ein Frühaufsteher. Ich stehe jetzt um 5 Uhr auf und bin um 7 Uhr schon im Büro.
Also von daher. So extrem ist es bei mir nicht. Ich stehe um kurz nach 6 auf und bin dann kurz vor 8 im Büro. Aber das ist schon, ja, da, nee, das müsste ich nicht haben. Macht aber nichts. Da umso früher bist du wieder zu Hause. Wann bist du zu Hause?
Also
wann
hast du? Nein.
Nicht? Ah, okay, ja gut, dann.
Ich stehe um 5 Uhr auf und bin meistens 5 Uhr zu Hause, also von daher.
Okay, ja gut, dann habe ich nichts gesagt. Ja, wir haben auch beide, glaube ich, also du hast es gerade schon im Vorgespräch, glaube ich, erwähnt, dass du was gespielt hast und ich habe tatsächlich auch was gespielt, was Neues. Fang du mal an.
Wir können die Rubrik tatsächlich bedienen, ne? Wir haben überlegt, genau. Sollen wir sie machen? Mit nur 2 Mannequin? Ja, wir machen es. Ich habe tatsächlich, bin ich wieder, wie nennt sich das Neudeutsch, in so ein Rabbit Hole gefallen. Ich habe mich mit einem Thema beschäftigt und kam dann 2 Stunden nicht davon los.
Uha.
Und bei dir ist es ja immer wieder gerne mal in Half-Life oder Half-Life-Mods, die irgendwie ins Gehirn gespült werden. Und bei mir waren es jetzt die Doom-Mods.
Oh.
Es gibt ja genug Source-Ports. Ich glaube, der bekannteste ist Z-Doom, nennt sich das Ganze, also Z-Doom geschrieben.
Mhm.
Und da können kreative Leute mit bisschen Level-Baufähigkeiten und auch Programmierfähigkeiten ganz schön krasse Dinge mitmachen. Also man glaubt gar nicht, was Doom und Doom 2 aufgebohrt so alles zutage bringen. Da habe ich einen Mod gespielt, der nennt sich, jetzt muss ich überlegen, Ashes 2063. Ist eine Total Conversion, wie sich das im Mod-Jargon so nennt.
Also das heißt, komplett, das Hauptspiel ist gar nicht mehr wieder.
Du kannst nichts mehr wieder erkennen. Ne? Weder die Waffen sind noch original, noch die Gegner, noch die ganzen Texturen und Level-Assets, sondern es ist eigentlich tatsächlich das Grundgerüst, ist nur die Engine. Und jemand hat dann auf die Doom 2 Engine in dem Fall halt so ein postapokalyptisches, ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus Fallout und Mad Max. Und das sieht halt super aus. Also wenn man es nicht wüsste, dass das kein Geld kostet und dass es irgendwie 2 Mannequin zusammenprogrammiert haben, könnte man das auch in irgendeinem Steam-Store für 15 Euro erwarten.
So als Indie-Titel.
Genau, wenn man jetzt so überlegt, dass ja auch diese Build-Engine, auf der ja Duke Nukem und Shadow Warrior und so weiter basieren, dass die ja auch so einen zweiten Frühling erlebt hat, durch dieses, wie hieß das noch, dieses Spiel mit dem weiblichen Duke Nukem. Ich komme nicht mehr drauf.
Ich weiß, welches du meinst.
Ja, Iron Maiden, nicht Iron Maiden, weil das durften sie ja nicht. Genau, und wenn man da die Qualität dieser Total Conversion so sieht, könnte man dafür auch, wie gesagt, 10 bis 15 Euro hätte ich da auch für bezahlt, glaube ich.
Ne? Richtig gut. Das fällt mir ein, da gibt es irgendeinen Wolfenstein-Titel, den man sich runterladen kann, aber ich weiß es leider nicht mehr, wie der heißt. Das erinnert mich so ein bisschen daran, dass auch so ein basierend auf der alten Engine und dann haben die da ein komplettes Spiel drauf gepackt mit super Effekten und so weiter.
Ja.
Aber trotzdem alles schön oldschool gehalten.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich habe das, glaube ich, auch mal, das Blades of Agony heißt
ja,
das, glaube ich.
Ja, genau.
Genau, das ist auch extrem beeindruckend, was man da so rausgekitzelt
Definitiv.
Hat.
Definitiv. Ja. Also das ist wirklich Wahnsinn, was ein Modder so also ich bastle, erwähne ich ja auch immer wieder gerne, ich bastle ja auch in meinem Half-Life-Mod da drum. Und ich kratze nur an der Oberfläche von dem, was machbar ist mit meinen Fähigkeiten. Und wenn ich dann manchmal sehe, was so manche andere Leute da hinkriegen, da wirst du schon echt neidisch. Aber kannst du nichts machen. Das ist schon cool. Ja,
Spielefutter umsonst, ne?
Also Spielefutter umsonst, genau. Von Fans für Fans.
Ja.
Ne, das war das nicht hier der irgendein Slogan von irgendeinem Publisher? Buy Fans for Fans?
Ist das nicht Bayern München? Von Fans oder für Spieler? Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Jetzt möchte ich mir keine Feinde machen
hier. Ja, genau. Gut, dass er denn jetzt nicht da ist. Jetzt sofort direkt hier. Nee. Ich habe auch was gespielt. Das ist eigentlich nichts Altes, sondern eher was Neues. Nämlich, dass gerade wohl so voll der Hype überall ist, Sons of the Forest. Weil. Ah.
Habe ich gekauft, aber nicht gespielt.
Ah, okay. Pile of Shame wird immer größer.
Ja, garantiert.
Sehr bewusst. Weil meine Frau und ich, die Katha, die spielt ja, wir spielen ja gerne mal irgendwelche Koop-Spiele oder sowas. Und neben Anno 1800, wo wir immer bis zu einem bestimmten Punkt spielen und dann suchen wir uns wieder was Neues. Das heißt, das Endgame ist so gesehen dann. Das letzte Gebäude, was du bauen kannst bei Anno, ist ein Wolkenkratzer. Und den bauen haben wir noch nie geschafft zu bauen, weil wir dann davor das Spiel dann irgendwann aufgehört haben. Also oder Valheim haben wir mal gerne, spielen wir mal gerne. Halt Spiele, die du einfach zusammenspielen kannst. Und ich wusste, dass das Sons of the Forest, wie ist das erste Spiel? Einfach The Forest, glaube ich. Ne?
The Forest, ja.
Genau. Das war ja auch schon koop-tauglich. Und wir hatten dann irgendwo einen Trailer gesehen und fanden die Grafik ziemlich cool. Wo ich dachte, boah, dafür, dass das ein Indie-Titel ist, sieht das schon verdammt gut aus. Weil wahrscheinlich haben die halben Assets zusammengekauft auf der Unreal-Seite oder sowas. Ich weiß nicht, welche Engine das jetzt ist, worauf das läuft. Und du wolltest was sagen.
Nee, nein, ich wollte nur sagen, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Und das war aber auch urlange im Early Access. Und ich habe das damals auch wieder gekauft, weil es mir gut gefallen hat, glaube ich, kurz nachdem das rausgekommen ist. Und ich habe halt immer mal wieder reingeschaut und war erstaunt, wie viel die am Ende da rausgeholt haben, weil am Anfang war das wirklich so ein Knochengerüst von Spiel, da war nicht viel Fleisch dran und am Ende, ich grätsche jetzt mal kurz nur rein, haben halt auch meine Freundin und ein guter Kumpel von ihr, wir haben das zu dritt halt im Koop auf der Playsee dann hinterher durchgespielt in der Konsolenvariante und hatten eine Menge Spaß, weil das ein richtig gutes Survival-Spiel war, wo man halt nicht nur darauf bedacht ist, nicht alle zwei Meter zu verhungern, zu verdursten und zu erfrieren. Also das war wirklich, die Story und das Survival-Ding haben sich gut die Waage gehalten. Oh. Und da haben wir richtig Bock gehabt.
So da bin ich mal gespannt. Also wir sind halt, sie sagt jetzt, den ersten Teil kenne ich, weil die Frau guckt beim Zeichnen gerne mal Filme oder guckt sich Let's Plays an. In dem Fall hat Gronkh das gespielt, daher kannte ich dann auch das Spiel so ein bisschen. Und dann hatte ich gesagt, hast du Bock auf Sons of the Forest? Da sagte sie, ja, lass mal gucken. Da sagte ich, weiß noch nicht, ob das auf deiner Kiste läuft. Weil Ryzen 5 und eine 1050 Ti, das ist halt so unterste Kategorie von dem Spiel. Aber es läuft bei ihr auf dem Rechner in Full HD erstaunlich flüssig und sieht auch erstaunlich gut aus. Und ja, jetzt sind wir da halt ein bisschen dran. Man merkt, dass es halt noch Early Access ist oder Alpha-Version, weiß ich nicht, wie das jetzt da so heißt heutzutage. Aber es macht tatsächlich Spaß und der erste Patch hat schon so ein paar Fehler beseitigt, die ein bisschen nervig waren und wir sind mal gespannt, was da noch auf uns zukommt. Was für mich halt nur ein bisschen irritierend war, weswegen weiß ich nicht, ob der Wiederspielwert relativ hoch ist. Bei Valheim zum Beispiel ist das ja so gewesen, dass die Welt ja generiert wird. Das heißt, du spielst ja bei jedem neuen Spiel eine neue Welt, aber hier ist ja eine Welt, die ist dann aufgebaut worden.
Ja.
Das ist halt immer die gleiche. Hat natürlich dann auch manchmal den Vorteil, dass es dann Orte gibt, die dann halt vielleicht ein bisschen besser gestaltet sind als so prozedural generierte Welt. Boah, ist das ein schwieriges Wort.
Prozedural, glaube ich.
Irgendwie so.
Ja.
Aber bisher muss ich sagen, mit Ausnahme von einem echt cool aussehenden Wald gibt es da nicht viel zu sehen. Das fand ich da ein bisschen schade. Da sind die Erkundungstouren in Valheim schöner gewesen.
Das wird noch.
Das wird noch. Dann bin ich ja mal gespannt. Aber es ist, wie gesagt, der zweite Teil macht tatsächlich Spaß. Und wir sind zuversichtlich, dass wir das Spiel vielleicht auch durchspielen.
Und wie viele von euren Baumhäusern hat Kelvin schon eingerissen?
Das gar keine.
Diese Videos, diese Memes gesehen schützt ja, glaube ich, ab und er ist irgendwie, ich glaube, taub durch den Absturz. Ne?
Genau.
Und du kannst ihm halt irgendwelche Befehle geben und die KI war am Anfang wohl halt, hat für eine Menge Lacher gesorgt, muss man so sagen wollen. Ne?
Genau, haben die ja weggepatcht jetzt, also er fällt jetzt den Baum nicht mehr, aber ein Baumhaus haben wir tatsächlich noch nicht gebaut. weil das Bausystem für uns absolutes Neuland gewesen ist. Wir haben dann erst so eine Fertighütte dann dahingestellt und dann so langsam mit dem auseinandergesetzt. Jetzt haben wir da irgendein wirklich seltsam aussehendes Gebilde da stehen aktuell. Aber Hauptsache es ist ein Zaun drum und die komischen Kannibalen, die da rumlaufen, können uns nicht verärgern. Also verärgern schon, aber nicht die Hütte auseinandernehmen. Mhm. Aber das Bausystem ist schon sehr mächtig. Und mal gucken, was man da noch alles schön zaubern kann. Zumal es kommen ja mit der Zeit immer mehr Sachen dazu. Das gewünschte Tor ist ja auch da. Mal abwarten. Aber das Interessante an so Spielen ist halt letztendlich ja wirklich die Erkundung, als wir das erste Mal in so eine Höhle gelaufen sind. Vor allem die Höhlen sind schon sehr dunkel da. Und dann mit Taschenlampen und den komischen Viechern, die da rumlaufen, das hat Spaß gemacht. Ja, das war mein...
Ja, da kann einem schon mal der Stift so ein bisschen gehen. Das hatten wir bei dem Spiel auch sehr oft, beim ersten Teil. Ne?
Also ja, das, zweiten das, noch nicht
das
gespielt,
ist, aber das ist schon gut atmosphärisch.
Ja, stimmt, der Stift geht einem dann so ein bisschen. Dann denkst du, ah, hoffentlich kommt da jetzt keiner und deshalb ist man so ein... Ja, nein, das möchte ich nicht. Ja, das war meine Dingens angespielt. Mehr gibt's nicht mehr angespielt. Das Thema ist durch für heute. Weil die anderen können ja nicht. Ich glaube, der Dennis spielt Arbeit und der andere Dennis spielt Elektriker. Wahrscheinlich. Ja, dann würde ich mal sagen, Carsten, du hast Bock gehabt.
Ich hab Bock gehabt, mal ein Thema wieder vorzubereiten. Nachdem, ich weiß nicht, das habe ich letzte Mal vorbereitet, da habe ich doch auch irgendwie, ach ja, das war hier Indizierung und Deindizierung. Genau, und
Indizierung und so weiter. Und richtig. Jetzt hast du was anderes Schönes vorbereitet für ein Thema, was du schon mal für Orbit gemacht hast, wo es dann mal ziemlich einen Shitstorm gab, wenn ich das so spoilern darf.
Richtig, richtig. Das vielleicht, ich weiß nicht, sollen wir die Story noch mal vorweg nehmen, vielleicht als kleinen Aufhänger. Also ja. Ich glaube, der eigentliche Aufhänger, wie wir darauf gekommen sind, dieses Thema in den Podcast hier zu nehmen, war, dass ich ein Foto in unserem Chat gepostet habe, dass ich mir eine neue kleine Konsole gegönnt habe. Und das war eben keine alte Konsole, sondern tatsächlich eine, ja, ich glaube, von 2021 eine Konsole, wo ihr alle gesagt habt, habe ich ja gar nichts von mitbekommen, was soll das denn sein? Und dann ging es halt los mit der Diskussion. Und dazu kommen wir aber später, was das war oder was das ist, da müsst ihr noch ein bisschen warten. Was ich damals für Orbit gemacht habe, also kleine Eigenwerbung hier an dieser Stelle, wir haben ja auch einen YouTube-Kanal, ich sage jetzt mal nicht gehabt, der existiert ja noch, wir sind noch nicht sehr aktiv momentan, zu dritt, also Sebastian, Henning und ich. Und da habe ich irgendwann mal ein Video gemacht über, jetzt muss ich lügen, war es das Super Retro Trio? Ja, genau. Ja,
weil es über das Super Retro Trio 3 Plus habe ich ein Video gemacht.
Genau, und zwar ist das ja eine, man sagt, glaube ich, in unseren Breitengraden eine Klonkonsole, also ein System, was halt die Hardware von anderen Systemen kopiert, und zwar nicht mit, natürlich nicht mit lizenzierter Originalhardware, sondern mit günstigeren Varianten oder Eigenentwicklung, wie auch immer. Also es ist so ein bisschen so halb legal, würde ich bei manchen Sachen fast behaupten, was da passiert. Dieses Gerät ist, ich weiß gar nicht, von Retrobit, kann das sein? Ich weiß die Firma nicht mehr. Müsste ich mal gleich nachschauen. Auf jeden Fall eine Firma, die jetzt nicht irgendwie Gefahr läuft, hier in Europa dann, keine Ahnung, von Nintendo
Retrobit ist richtig, ja,
gejagt zu werden. Also die ne, auf jeden Fall, die habe ich vorgestellt. Und naja, in meiner Leichtgläubigkeit oder Blauäugigkeit oder wie nennt man das, habe ich halt, glaube ich, so ein bisschen zu positiv davon geschwärmt, anstatt auch mal ein bisschen die Kehrseiten rauszubringen von diesem ganzen Gerät, und habe mir dann natürlich von den Retro-Sammlern den ganzen Hass irgendwie eingefangen, weil die alle gesagt haben, ja, ist alles scheiße und hier die Grafik und du kannst, das Spiel ist nicht kompatibel und die Videoausgabe, die suckt und keine Ahnung was. Und naja, auf jeden Fall, die Kommentare unter diesem Video waren irgendwie so, ein Dreck braucht keiner und schmeißt das in eine Tonne und warum stellst du uns so eine Scheiße vor? Ja, und das ist halt eigentlich ein interessantes Thema, allein von der Historie von Klonkonsolen her und dann die Entwicklung, wo wir heute sind. Was gibt's so für Alternativen zu, ich sag mal, dem harten Sammler, der wirklich sagt, meine Regel ist, ich habe nur Originalhardware, die ich im besten Fall auch oder im schlimmsten Fall, wie auch immer, reparieren muss, wie ein altes Auto. Ne? Es muss gepflegt werden, es muss ständig mal was nachgebessert werden. Was anderes kommt mir nicht ins Haus. Alles andere ist für mich eine Mogelpackung oder irgendwie ein Kompromiss, den ich nicht eingehen will. So, das wäre so die Hardliner-Variante. Aber für alle anderen gibt es ja mittlerweile genug Alternativen, wenn man denn in den Genuss von alten Spielen kommen will.
So, ja, bei Nintendo ist ja heutzutage dieses Nintendo Online-Dingens da, wo du ja, jetzt ist ja wieder neue Konsolen hinzugekommen.
Genau. Du könntest also, habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt, aber ja, guter Einwand. Wenn man es ganz gemütlich haben will, kauft man sich einfach die Premium oder die größte Mitgliedschaft, wie auch immer das da heißt, bei Nintendo Switch Online, was weiß ich, Plus. Und dann hast du halt mittlerweile Mega Drive, N64, Game Boy Advanced, Game Boy Color, NES, SNES drin.
Ja.
Und mit einer relativ großen Spieleauswahl schon.
Die wird ja auch immer größer vor allem.
Genau, und was man so hört, also in Internetvideos, ist die Emulation, die Nintendo da liefert, gar nicht mal schlecht, beziehungsweise relativ ausgereift. Jetzt könnte man meinen, naja, was ist das denn für ein Pluspunkt? Sollten nicht die Macher oder die ursprünglichen Entwickler dieser Hardware, sollten die nicht wissen, wie man sowas emuliert? Aber in der Vergangenheit hat sich dann Nintendo wohl auch nicht so mit Ruhm immer bekleckert. Mhm. Aber da gibt es wohl Entwarnung. Also das scheint wohl alles ziemlich sauber zu sein. Außer das N64 vielleicht, das kriegen selbst die nicht so hin.
nun gut, aber so, du könntest das halt... Bleibt eine Kack-Konsole. Also
es bleibt eine schwierig zu emulierende Konsole.
Ja, nee.
Gut, egal. Genau, also da hast du völlig recht. Wenn man es ganz, ganz gemütlich haben will und quasi genau die andere Extremrichtung einschlägt und sagt, ich habe doch keinen Bock, mein ganzes Wohnzimmer mit alten Konsolen, die irgendwie mir im schlimmsten Fall unterm Hintern weg faulen, sag ich jetzt mal böse, vollzupacken und auch noch mehr da noch auch noch Zeit und Geld rein zu investieren, damit die Teile weiterlaufen die nächsten 5 Jahre noch. Nee, ich setze mich einfach halt auf mein Sofa und mache halt die Konsole an, die ich habe, und kann mir da auch quasi das ganze Zeug geben, ne?
Genau.
Und ja, also Klonkonsolen hat von euch da draußen doch bestimmt auch jeder schon mal gesehen, der so um die Weihnachtszeit in seinem, ja, Chibo oder was gibt's da noch?
Ja, die gibt's nicht nur bei Chibo, die gibt's ja auch in der Zwischenzeit auch schon in teilweise, ich glaube, im Kaufland habe ich so ein Ding letztens noch gesehen. Ja,
ich habe sie bei, was ist das, Rossmann, ne, um alle zu nennen. Da habe ich so ein Ding in der Hand gehabt und auch gesagt, ach, es ist wieder die Zeit im Jahr, wo die Famiklone rumgehen. Und zwar gibt es die Dinger seit dem Original Famicom oder NES, gibt es halt Hardware-Klone davon. Ja? Mhm. Und meistens halt auch sehr billig, also nicht nur in der Optik, sondern auch in der Hardware, die da verbaut ist, sehr billige Sachen, die sind halt nicht 100% kompatibel. Und wie gesagt, ne, vielleicht gibt's Audio- und Videoprobleme, aber die Dinger gibt's schon seit Ewigkeiten. Und jeder, der auf dem Flohmarkt war oder wie gesagt, zu Weihnachten immer noch grasieren die Dinger noch in Neuauflagen in dem Drogeriemarkt um die Ecke, der hat so ein Teil schon mal gesehen. Oder sich mal für, was weiß ich, auf 1 Euro im Flohmarkt mitgenommen. Gibt's bestimmt genug Leute, die so ein Ding hatten und dann auch danach wieder in die Tonne geworfen haben. Zu Recht teilweise auch, ne? Also, das wäre so das unterste Level, bei dem wir diese Geschichte beginnen können. Klonkonsolen. Ja. Ich weiß nicht, kennst du die Dandy-Konsole? Ist so mit der bekannteste, weil in Osteuropa, in den früheren Ostblockstaaten, besonders in Russland, sehr beliebt, weil da durfte der Klassenfeind ja nicht verkaufen. Also da hat man so ein japanisches Unternehmen bestimmt nicht reingelassen. Also haben die Russen einfach mal geklaut und ein Ding gemacht, was optisch eigentlich aussieht wie ein Famicom, heißt Dandy und ist halt in den meisten Staaten, Ostblockstaaten in den 80ern synonym dafür gewesen. Die wussten gar nicht, was ein NES war.
Dandy-Konsole, muss ich jetzt mal googeln, ob ich da irgendwas finde. Dandy-Konsole, ach guck mal, direkt was zu finden.
Somit eine der bekanntesten.
Das sieht echt aus wie der Famicom.
Ja, Klonkonsolen würde ich fast behaupten, ne? Okay.
Cool.
Aber das dazu, also wie gesagt, gibt ganz viele, meistens halt eher so NES-Dinger. Vorteil ist natürlich, mal kurz runtergerattert, Vorteil ist, es billig, ne?
Genau.
Es ist ein Hardware-Klon der echten Konsole. Also es ist, da wir sind noch nicht in dem Zeitalter von Software-Emulation, sondern es ist einfach tatsächlich die Hardware irgendwie schlecht kopiert, ne? Und es hat natürlich immer, haben diese Dinger so ein eingebaute, fest eingebaute Multicard. Also was man so früher so aus dem, weiß ich nicht, Thailand-Urlaub mitgebracht hat, so 1001 genau, Spiele.
Eine irgendwie. Eine Cartridge, ne? Und dann hast du da 5000 Spiele drauf.
Genau. Und dann meistens aber wiederholen sich die Spiele nach Spiel 25 schon, heißen dann bloß anders und sind
farbgeswatcht. Super Mario Teil 35 genau. Und so.
Sowas halt. Ne? Also ihr kennt es garantiert da draußen.
Ja, richtig fiese Spiele.
Nachteile, es ist billig, also das ist wieder, das ist nicht der Vorteil, sondern ein Nachteil, ja.
Genau.
Und es ist halt ein System on a Chip, also das ist halt der Nachteil an dieser Hardware-Klon-Variante, ist halt, es sind natürlich nicht irgendwie alle Chips, die so ein NES hatte, irgendwie dann reverse-engineert worden, sondern man hat einfach so ein System on a Chip, ist einfach ein Chip, der dann alles macht und eben dann mehr schlecht als recht und auch nicht akkurat und dann hat man eben so eine nicht besonders tolle Kompatibilität, ne? Ja. Und viele Fehler. Also das ist so das, was ich so zusammenfassend zu Klonkonsolen sagen würde.
Ja, also da gibt es dann halt Videotipp dann natürlich auf Orbit und bei Retrotastisch, da haben wir auch zwei solcher Konsolen mal.
Genau.
Einmal mit Kevin Kowalski und einmal mit der Shopping-Sendung.
Richtig, sehr schönes Video übrigens. Habe ich sehr gelacht über diese war das, habt ihr eigentlich auch darüber gesprochen, dass die Tonspur quasi noch mal so extra versetzt ist? Das ist
ja, ja, genau. Wir haben das auf Englisch aufgenommen, ja. In schlechtem Englisch und dann noch mal in noch schlechterem Deutsch dann noch mal drüber gesprochen.
Sehr schön. Ja. Wie man es in Erinnerung hat früher von den Shopping-Sendern.
Ganz fand ich genau.
Eine großartige Idee.
Ganz genau.
Genau, dann jetzt gehen wir weiter zum Punkt, was gab es dann zwischenzeitlich oder wohin hat sich das entwickelt? Sag mal, dieser Retro-Boom ist ja jetzt gerade am Abflauen, aber es gab vor ein paar Jahren, war das ja so richtig, dass es auch quasi bei dem Otto-Normalverbraucher angekommen war. Also da haben ja Leute auf dem Flohmarkt auf einmal Dinge gesucht, die sie aus der Kindheit noch kannten und vergessen haben, weil eben um sie herum viele Leute davon geredet haben. Und da hat selbst der geneigte BWL-Student wieder versucht, sich sein SNES aus der Kindheit zurückzukaufen. Also es war so massenkompatibel auf einmal. Und das haben natürlich auch die Hersteller der Originalkonsolen gemerkt, also sprich Nintendo zum Beispiel als erstes und hat dann eine Mini-Variante ihrer Konsolen rausgebracht, also SNES Mini und NES Mini davor. Guter Schachzug, weil wie gesagt die Zeichen der Zeit erkannt. Vorteil dabei ist natürlich, du hast, sag ich mal, ein optisch geschrumpftes Gerät, was aber dem Original, wie du es aus deiner Erinnerung kennst, entspricht. Du hast moderne Menüführung, du hast moderne Anschlüsse, ist natürlich platzsparend. Genau, diese Safe-State-Funktion, die man heute auch von jedem Emulator kennt, hast du drin.
HDMI-Anschluss.
HDMI-Anschluss, genau, das meine ich ja. Du hast halt, brauchst halt wieder nicht auf alte früheren Monitore zurück. Also diese ganzen Unannehmlichkeiten, sag ich mal, für den Otto-Normal-Spieler, Unannehmlichkeiten für den Sammler natürlich nicht. Ne?
Aber wobei, da muss ich sagen, ganz kurz, was ich echt cool fand, was sie da hingekriegt haben bei den beiden Nintendo-Konsolen, ist, dass die Controller sich genauso anfühlen wie damals.
Auch so ein großer Punkt. Ne? Also da wurde schon, sag mal, also ich persönlich finde immer, dass Nintendo so ein bisschen, ist jetzt vielleicht, schreien jetzt einige auf zu Hause, aber Nintendo ist für mich so ein bisschen immer das Apple der Videospielhersteller gewesen, weil die halt dieses ganze Look and Feel, die Haptik, alleine schon wie viel Ohrwürmer ich in meinem Leben von der Wii Shopping-Kanalmusik hatte, wo du sagst, da hat sich einer Gedanken gemacht,
das stimmt.
Dass ich mit fröhlicher Musik noch mehr zum Kaufen animiert werde. Das ist vielleicht perfide, aber es funktioniert. Ne?
Ja, also, das stimmt.
Es wirkt halt immer rund, was die machen. Und ich fand auch, dass die Mini-Konsolen sehr rund wirkten in sich. Die Menüs waren verspielt, aber funktional, das hat alles Spaß gemacht. Also ich habe auch dann später, nachdem die Dinger nicht mehr wie nicht mehr so rar waren, habe ich dann auch ein NES und SNES Mini gekauft. Super gut. Was natürlich die Nachteile sind, ist es wieder Software-Emulation, also da ist jetzt nicht irgendwie Original-Hardware drin.
Nee, genau, da ist nichts
drin. Und vielleicht irgendwie ein ROM-Speicher, wo dann die ganzen Spiele haben. Nee, es ist tatsächlich irgendein kleiner Chip, ne, auf ARM-Basis oder RISC-Basis oder was auch immer, wo dann halt in irgendeiner Form Emulatoren drauflaufen. Ne? Und das ist halt für viele auch ein rotes Tuch. Die sagen dann wieder, will ich nicht. Es gibt keine erweiterbare Spielebibliothek. Ja, haben auch viele vielleicht gesagt, kann ich da noch ein Modul dann reinstecken? Nein, Module sind da vorbei gewesen. Das ist alles nur fest eingebaut in den Flash-Speicher, der da drin ist.
Gut, heute wissen wir warum, weil Nintendo ja dann online die Dinger anbietet für ihren Bezahlservice.
Erstmal das. Und zweitens mal, ja, war auch wahrscheinlich kein, also es war wieder kein Wunsch da, hätte man kein Geld mit verdient, wenn man jetzt alle seine Spiele da drauf gepackt hätte. Also technisch wäre es ja möglich, die gesamte NES-Spiele-Bibliothek auf so einen kleinen Flash-Speicher mit
mal zu das packen. Stimmt.
Also das
wir hätten wahrscheinlich nicht
machen mal, wir uns nichts vor.
Nicht mal 10 Gigabyte Speicher erreicht oder sowas.
Richtig, richtig, genau.
Ja.
Ja, aber das war eine recht große Welle von mehr oder minder erfolgreichen oder gut gemachten Mini-Konsolen. Also es gab noch den Mega Drive Mini, der war sehr gut, weil auch selbst Sega da Hand angelegt hat.
War da echt Sega dran?
Ich dachte, das ist
von einem Drittanbieter gewesen.
Nein, nein, nein. Die, was du meinst, sind diese schrecklichen Ad-Games.
Ja, genau. Die waren sowieso schrecklich, genau.
Die, das ist halt so mit einer der schlimmsten Klonkonsolenhersteller, die es gibt. Nein, aber da war wirklich auch, Sega hat sich an Nintendo da orientiert und hat es selber in die Hand genommen und hat es auch richtig gemacht. Das Ding habe ich nicht gekauft, vor allen Dingen, weil es jetzt mittlerweile auch immer noch zu Scalper-Preisen rotiert. Also ich glaube, für, was weiß ich, was das am Anfang gekostet haben soll, 80 € hätte ich es auch noch genommen, aber jetzt für 200 garantiert nicht. Ne? Dafür ist es mir dann doch zu sehr Spielerei einfach nur.
Boah, ja, ich gucke gerade Mini Sega Mega Drive.
Voll geklopft.
Boah, Alter, sind Preise.
Dumm. Aber da muss man auch sagen, da sind aber auch die Hersteller selber mit dran schuld, weil diese künstliche Verknappung war gewollt. Machen wir uns nichts vor. Also das ist auch ein großer Minuspunkt oder unter Nachteil habe ich es aufgeschrieben, dass da schon mit diesem Rare-Item gespielt worden ist. So, das ist das Ding, was man haben muss. Und oh, es gibt's keine mehr. Oh, wir haben nicht genug produziert. Oh, wie konnte das denn passieren? Denkt man,
konnte ja keiner
haben,
dass die Leute das kaufen.
Flash-Modul drin. So, ne? Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie gut. Ja, und dann, was man auch erwähnen kann, C64 Mini, Amiga 500 genau. Mini, auch alles Produkte, die rundum gut gemacht sind. Ne? Ob man, wie gesagt, Bock auf Software-Emulation und auf dieses eingeschränkte Spielebibliotheks-Ding hat, muss man
was selbst wissen. Was ja bei den Amiga und C64 Mini ja nicht der Fall ist, ne? Im Gegenteil.
Nee, beim Amiga 500 Mini haben sie sogar noch ein Patch nachgeliefert, dass du WHD-Load aktivieren kannst über die USB-Ports oder einen USB-Stick. Ne? Ah,
cool.
Also alle Kenner wissen jetzt da draußen, was gemeint ist. Ne? Das sind halt ursprünglich diskettenbasierte Spiele, wo man Disc-Jockey hätte spielen müssen, die man jetzt durch findige Programmierer quasi in ein Festplatten-Image, sag ich jetzt mal grob, umwandeln kann. Und dann kannst du halt so ein 5-Disketten-Spiel direkt super schnell laden und spielen. Und ist auf dem Amiga an sich schon seit ein paar Jahren sehr beliebt, aber die haben es halt in dieses Minisystem nachträglich reingepatcht. So, ne?
Das ist eine coole Sache.
Was ich ziemlich cool finde, ne? Also ja. als Kundenbindungsbonus. Ja, und damit sind wir eigentlich mit den Mini-Konsolen auch durch. Ja, so zwei Arten, die guten und die schlechten. Schlechte wäre eigentlich in dem Fall noch zu nennen die PlayStation Mini, weil das war wirklich nur, wir wollen Geld machen und das war technisch der letzte Rotz.
Ja, das, da hat man wirklich nichts Gutes drüber
gehört. Also schrecklich, also das Ding.
Ich glaube, was Praktische oder das Gute an der Konsole war, du konntest die relativ leicht aufhacken und dann plötzlich die komplette PlayStation
schwer, genau. Ja, die komplette konntest du auch, wenn du halt vorne einen Stick reingeprempelt hast. Aber ich fand, das sah mal doof aus, wenn du vorne so ein mega Speicherstick. Ich wollte das halt im Original belassen. Was habe ich gemacht? Ich habe halt alle PAL-Spiele durch die NTSC-Version ersetzt und habe quasi das Ding, das Menü ist es nichts anderes, wenn du startest, erkennst du es nicht, aber die laufen halt mit 60 Hertz. Also ich habe es einfach nur quasi, das, was PlayStation nicht oder Sony nicht hingekriegt hat, haben dann viele Leute selbst in die Hand
genommen. Du hast es dann einmal richtig gemacht.
Richtig, genau. Wir haben es dann einmal repariert und jetzt ist es in Ordnung. Ich habe es dann für einen Zehner, habe ich es mal irgendwo gefunden und da habe ich es mitgenommen. Dachte ich mir, okay, für den Preis kannst du nicht liegen lassen.
Kannst du nicht liegen lassen für einen Zehner.
Ja, gut. Ja, aber das war die Phase, die, glaube ich, auch viele Sammler irgendwie kurz mitgemacht haben.
Ja.
Weil es halt offizielle Produkte waren. Darum ging es, glaube ich, vielen auch. Es war halt lizenziert und nicht halt irgendwie China-Schrott, sage ich jetzt mal böse. Jetzt sind wir auch schon kurz vor dem eigentlichen Thema angelangt. das wären jetzt noch die FPGA-Konsolen. Das heißt tatsächliche Hardware-Emulation auf FPGA-Chip-Basis.
Da kenne ich einen Hersteller. Das ist analog, glaube ich, ne?
Richtig, das wäre auch der größte, den ich jetzt genannt hätte, weil der für den Endverbraucher, sag ich mal, Konsolen hergestellt hat.
Vor allem also, sehr schön. Also ich finde, optisch sind die echt cool gewesen. Oder sind echt cool, gibt es ja, glaube ich, immer noch zu können. Nur die sind einfach alles so teuer.
Also da ist genau, da ist der Apple-Vergleich auch wieder angebracht, finde ich. Also Analog, eine amerikanische Firma, glaube ich.
Boah, das weiß ich gar
nicht. Hat sich halt irgendwie dann zur Aufgabe gemacht, halt die, zuerst war es das NES, da weiß ich gar nicht mehr, wie das hieß, Analog, Namen weiß ich nicht mehr.
War das nicht Super NT?
Nee, das Super NT ist das Super Nintendo.
Ach so.
Das, die haben vier mittlerweile. Also die haben das, zuerst war das Analog, wie auch immer da, das war eine FPGA-Konsole für, um das NES nachzubilden sozusagen.
Okay, also dann, NES wusste ich gar nicht. Also ich kenne nur das Ding ab dem Super NT ist mir das so.
Das war das erste tatsächlich. Also das haben sie auch nochmal in einer kleineren Variante rausgebracht. Mhm. Also die Ursprungsvariante und dann die verbesserte Version 2. Mhm. Die gibt es aber schon lange nicht mehr. Okay. Dann genau, Analog Super NT, was eigentlich ein FPGA Super Nintendo ist. Dann Analog Mega SG, was ein FPGA Mega Drive ist. Mhm. Und dann Analog Pocket. Das
der Game Boy Dingen,
dann, genau, wo halt auch, also grundsätzlich sagen wir, in der ursprünglichen Funktionalität ist es halt ein FPGA Super Nintendo Mega Drive, wie auch immer. Natürlich haben sie auch offiziell dann interne Custom-Firmware freigegeben, wo du halt auch die ganzen anderen FPGA-Cores, wie sich das nennt, also man lädt halt ein bestimmtes System oder eine Konfiguration auf diesen Field Programmable Gate Array-Chip drauf und der konfiguriert sich dann, sag ich mal, in sich drin, so, dass es halt dem Layout der echten Chips und der Funktionsweise halt entspricht. Jo. Und das kannst du halt mit verschiedenen Cores dann halt machen und dann ist es halt ein Super Nintendo oder ein C64 oder was immer du auch möchtest, wenn du den entsprechenden Code dafür hast. Das haben sie später auch freigeschaltet. Aber grundsätzlich ist es halt auch ein Plug-and-Play-Produkt, was man kauft, anschließt und in diesem Fall eben auch echte Module einstecken kann. Jetzt sind wir nämlich an dem Punkt, dass das wieder geht, weil vorher war es ja nur, hier hast du 20 Spiele und das war's.
Genau, vorinstalliert und das war's.
Genau, hier hast du halt die Chance, oder beziehungsweise hier kommen gar keine vorinstallierten Spiele mit. Also hier hast du wirklich nur eine Original, nachgebildete Original, Cycle Accurate, also wirklich so, wie halt die Instruktionen in dem Ursprungschip ausgeführt werden, so funktioniert es da auch. Da ist halt nichts anders. Das ist halt wirklich eine 1:1 Kopie in Hardware. Deshalb auch dann in dem Fall eigentlich fast immer zu 100% kompatibel zu allen Spielen, weil, wie gesagt, es ist halt die Konsole mehr oder weniger.
Ja.
Ja, und da keine Spiele dabei. Du kannst da auch eine SD-Karte reinstecken und dir dann deine Spiele von wer weiß wo holen. Aber im Grunde genommen ist es dafür wirklich gedacht, diese alternde Hardware zu ersetzen, die uns unterm Hintern vielleicht irgendwann wegstirbt, du aber deine Module da weiterhin reinstecken kannst.
Und solange die Module nicht wegsterben.
Genau, aber die sterben, glaube ich, später tatsächlich als die Hardware, vermute ich halt fast mal bei manchen Sachen.
Ich denke auch.
Ja, und dann das, was du vorhin auch gesagt hast bei den Minikonsolen, du kannst das an deinen modernen Flachfernseher anschließen, einfach HDMI rein, fertig und USB-Controller reinstecken und hast auch Save States und so weiter. Ne? Das ist die eine Variante. Da muss man aber sagen, der Nachteil dabei ist, was du gerade auch schon gesagt hast, das ist schweineteuer. Ja, also richtig, die haben sich das richtig vergolden lassen. Also die machen wirklich so, auch die Website ist halt so sehr premiummäßig aufgezogen.
Ja. Ich habe die gerade mal aufgemacht, während du mir da was erzählt hast und habe da so ein bisschen mir das angeguckt. Und ja, wie du so schön gesagt hast, schön alles auf Premium getrimmt. Also Hochglanzbilder, super tolle Navigation. Es erinnert so ein bisschen tatsächlich an die Apple-Seite.
Ja.
Und dann sehe ich so Analog Pocket Black $219.
Ja.
Denke ich mir so, ja, läuft. Lustigerweise ist der Mega SG mit $199 ein bisschen günstiger. Und der Super NT mit $199 auch. Aber die haben schon ganz schöne Preise.
Aber auch sold out forever, ne? Wenn du mal guckst, das muss ich dieser Firma auch, das kreide ich denen ganz böse an. Ich habe es, glaube ich, schon in vielen Podcasts erwähnt. Ich hasse es, wenn man quasi Absatz macht nur auf diesen Prinzipien künstliche Verknappung und FOMO, also dieses Fear of Missing Out, ja, also dass man Kunden stimmt, quasi drängt zum Kauf, wenn man sagt, ey Leute, wenn ihr jetzt nicht kauft, ist es morgen nicht mehr da.
Aber die Controller und, kannst du noch kaufen.
Ja, super. Der kostet wahrscheinlich, egal, auf jeden Fall nee, die.
Das, warte, warte, das, 29,499.
Ja, gut, okay. Ja, nein, also das muss ich dieser Firma ankreiden. Die haben wirklich auch, das Ding war lange ausverkauft, auch jetzt natürlich wie viele Sachen, die irgendwie Chipmangel und so, ne, mhm, war halt nicht zu kriegen, das Zeug. Und jetzt haben sie halt eine Produktreihe nochmal gestartet und gesagt, das ist die letzte, die vom Band rollt. Und das fand ich schon so unverschämt, dass ich gedacht, ja, ihr kündigt auch noch an, dass ihr das jetzt gezielt nur noch einmal macht, damit die Leute noch mehr kaufen.
Stimmt, da steht's.
Und dann steht auf der Website halt.
In 2023,
ja. Ja. Und da steht auf der Website halt ein Hochglanzfoto, wo drunter steht, das Mega-In ist leider ausverkauft und kommt nie wieder. Und dann denke ich mir so, dann nehmt doch die Bilder weg. Dann geht mir doch nicht auf den Nerv, wenn man es schon gar nicht mehr kaufen kann. Ist ja schön. Ne? Und also das ist halt künstliche Verknappung am schlimmsten. Also was schon schlimm war bei den Mini-Konsolen, ist hier halt, ist halt die Premium-Variante von künstlicher Verknappung gewesen. Ja. Mhm. Ja. Aber halt auch einer der wenigen am Markt, leider muss man da auch sagen, die das in der Qualität für den ich will nur spielen Endkunden hergestellt haben. Weil was es natürlich auch noch gibt, was ich ja auch mir mal zusammengebaut habe, ist ein Mister. Und ja, Mister ist die genauso potent. Ne? Genau, Mister ist genauso potent wie ein Analog. Also eigentlich ist es quasi das Sandwich aus dem Super NT und einem Mega S, weil da alles drin ist. Bis zu, ich weiß nicht, da kannst du alles drauf originalgetreu emulieren, hardwaremäßig. Aber ist du musst halt alles einzeln bestellen. Du musst alles zusammenbauen. Ja. Du musst selber das Betriebssystem draufspielen. Du musst selber alles durchkonfigurieren. Das ist halt wie, wenn du dir einen Linux-PC baust, so ungefähr. Ne? mit einem basiert auf einem FPGA-Board von Intel. Wie gesagt, super geil. Aber es sieht halt aus, wenn du es anmachst, wie ein Videorekorder von der Menüführung aus den 80ern. Es ist halt für den Puristen gedacht, so, ne? Und für den Bastler. Und das macht Bock, aber da hat nicht jeder Bock drauf. Mhm. Und kann ich auch verstehen, ne? Aber da kommst du halt dann eben zu einem ähnlichen Preis. Also ich glaube, das Ding, wenn du alles brauchst, bist du auch so um die 300 Euro los. Puh. Aber dafür brauchst du eigentlich, wenn du sagst, mir liegt was an der Authentizität, wie Spiele emuliert werden, also dass das wirklich alles korrekt läuft und keine Bugs und Inkompatibilitäten gibt, bist du damit super bedient. Also ne, Enthusiastenlevel halt und ja, viel rein investieren, bis so ein Ding dann fertig ist.
Das ist, glaube ich, das, was du jetzt gerade so erwähnst, was mir, glaube ich, beim Super Retro Trio 3 Plus ein bisschen negativ aufgestoßen ist, als ich den damals getestet habe. Das erwähne ich, glaube ich, auch im Video, dass Super Mario Bros. 1 läuft auf der Konsole anders als auf dem Mini-NES, als auch auf dem Original-NES. Optisch sieht es auf dem Mini-NES am besten aus, weil da die Farben und sowas am kräftigsten sind. Auf dem NES ist es halt so, wie es ursprünglich gewollt. Und auf dem Super NT war das immer blasser und es kam mir langsamer vor. Auch die Musik und so weiter.
Ja, das kann gut sein. Dass
obwohl das halt eine EU-Cartridge war, die ich da reingeschoben habe. Ne? Also, und du kannst das Ding ja, glaube ich, auch umstellen für EU und US und so ein Kram. Aber es war trotzdem, egal was ich gemacht habe, das Spiel lief nicht so, wie ich es in Erinnerung hatte. Und im direkten Vergleich war es dann auch wirklich sichtbar. Ganz zu schweigen, dass auf diesen Billo-Konsolen für 10 Euro vom Chibo das Spiel noch beschissener aussieht und läuft. Aber da, das war so, wo ich sagte, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, ich wusste, dass es eine Fake-Konsole ist, die das Ganze nur emuliert, aber dass die das nicht hinbekommen haben, dieses Spiel zumindest dafür eine Finanz laufen zu kriegen, weil es ist mir nur bei diesem Spiel aufgefallen. Tetris lief, wie man es kannte und so weiter.
Ja, aber das, genau, da bist du halt bei dem Level, ne, ist es mir schon, sind es mir schon zu viele Fehler, dass es mir den Spielspaß vergrämt irgendwie? Oder will ich einfach nur irgendwie mal wieder Mario für 3 Minuten spielen und dann die Ecke legen? Da reicht auch so ein Ding für, was kostet das? Keine Ahnung.
Ich glaube, der war nicht so günstig. Irgendwo zwischen 70 und 80 Euro oder so.
Oh ja, gut, dann will ich nichts gut,
der
gesagt
konnte, haben. Der konnte ja NES, SNES und Sega Mega Drive.
Genau, der kann konnte 3 Sachen, daher der Name, genau.
Und mit dem Super NES Nee, wie hieß das Ding? Super Game Boy, konntest du auch noch Game Boy spielen.
Stimmt, die hatten auch noch so ein Steck-In-Modul angeglichen an den Super Game Boy, ne? Was du auch noch reinprügeln konntest. Oder
nee, das war bei dem Großen. Bei dem Großen war das. Es gibt ja noch den Fünfer. Ich habe ja nur den Dreier, aber ich habe da diesen Super Game Boy, habe ich. Und wenn du den noch in den NES-Slot reinsteckst, dann kannst du trotzdem noch die Game Boy-Spiele spielen. Also es funktioniert sogar auch noch.
Also, aber da siehst du mal, da kommt dann der Punkt, dass es irgendwie doch ein Hardware-Klon ist, weil das dann mit der Original-Hardware oder mit der Original, sag ich mal, Peripherie irgendwie dann doch noch so einigermaßen funktioniert. Mhm. Ne? Ja, aber das Ding ist halt so, also ich habe es immer noch, und zwar um Module zu testen, die ich gerade gereinigt habe oder irgendwie mal, um mal Fehlersuche zu betreiben bei irgendwelchen Spielen, die nicht richtig laufen.
Okay.
Dafür habe ich noch da stehen, dafür ist es gut, aber ich würde es jetzt nicht als Hauptkonsole für irgendwas benutzen.
Nee.
Also, sorry, dafür ist es zu billig, zu schlecht in seiner Funktion irgendwie.
Ich habe tatsächlich Super Mario Land, das habe ich ja, ich habe ja nie ein SNES besessen als Kind. Ich war immer so NES, ich wollte den SNES nie haben, weil der NES irgendwie cooler war. Keine Ahnung, ich war schon immer irgendwie komisch.
Kein Fortschritt.
Genau, ich wollte auch nicht den Amiga haben, sondern habe ich gesagt, mein Bruder, du kannst den Amiga ruhig behalten, mein kleiner Bruder, und ich behalte den Commodore C128, weil der viel cooler ist. Auch wenn das nur ein 8-Bit-Computer war. Aber egal, irgendwie war 8-Bit so meine Sache. Und ich habe dann mir ja auch immer den Mini-SNES geholt und ich habe dann auch den Super Retro Trio 3 Plus hier stehen gehabt und ich habe dann am Ende Super Mario World vom SNES habe ich dann auf dem Mini gespielt, statt auf dem auf der Klonkonsole, weil es, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, vielleicht weil da die Speicherfunktion und sowas dabei ist, wobei du da ja auf dem Modul gespeichert hast, aber
ja, gut, ja.
Da konnte ich halt überall speichern, wo ich wollte.
Ja.
Das war, glaube ich, der große Unterschied gewesen, warum ich das da so gemacht habe.
Und jetzt nach meinem super langen Vorgeplänkel, wo wir jetzt mal alle
jetzt kommen wir zum eigentlichen
jetzt
Thema.
Jetzt kommen wir zum eigentlichen, naja, so ganz stimmt es nicht, aber jetzt kommen
wir zum Abschluss. Eigentlich.
Genau. Ja. Was jetzt so die nächste, ja nicht die nächste Stufe ist, aber und zwar habe ich mir ein Evercade gekauft.
So, und jetzt fragen sich einige, was ist das? Und die anderen sagen, um Gottes Willen.
Genau, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wenn er sagt, ihr wieder so eine Scheiße, spiel lieber auf Original-Hardware, kauft ihr so einen Rotz nicht. Oder aber die anderen sagen, Eva, was? und zwar bin ich auch recht spät eingestiegen, wenn wir überlegen, dass wir jetzt Anfang 2023 haben. Und zwar ist Evercade ist eine Spielekonsole von der englischen Firma Blaze. Und da gibt es mittlerweile drei Versionen von. Mhm. Die erste Konsole ist so Anfang, Mitte 2020 rausgekommen. Also so ein Corona-Ding quasi. Ne? War auch da echt schwer, irgendwie wahrscheinlich Werbung für zu machen, beziehungsweise ist das in anderen Sachen eher dann untergegangen, logischerweise. Und das Besondere hier dran ist, wir hatten ja vorhin das Thema, dass entweder kauft man sich eine Mini-Konsole oder hat man sich gekauft und musste dann damit leben, dass da halt fest eingebrannt 20 Spiele drauf waren. Mhm. Und was man bekam, war auch nicht erweiterbar so. Ne? Ja. Oder aber man bastelt halt rum, ne, und baut sich so ein Mister und da bleibt man aber auch quasi nur digital auf den Spielen sitzen. Ne? Mhm. Man kann sich da eine randvolle SD-Karte reinmachen und hat dann alles. Aber für denjenigen, der sagt, ich hätte auch mal wieder so ein bisschen Bock wie früher, mir eine Konsole zu kaufen, wo es tatsächlich dann auch, naja, ein Modul für gibt, der wird dann eben bei sowas wie einem Evercade fündig. Denn das Konzept, was diese englische Firma sich ausgedacht hat, war, dass sie halt eine Konsole mit relativ modernen Annehmlichkeiten erstellen, erdenken, wie auch immer, produzieren. Das ist also die erste war halt ein Handheld.
Ja.
Den gibt es auch nicht mehr. Der wurde vor kurzem, wurde die Produktion eingestellt. Okay. Zweite, was ich mir jetzt geholt habe, ist das Evercade VS. Für, ich glaube, ich habe die Variante mit einem Controller und im Spiel genommen. Das war so bei 80 Euro. Mhm. 77 Euro, glaube ich, genau. Und mittlerweile gibt es halt den Nachfolger von diesem Handheld. Das nennt sich Evercade XP. Und technisch besser und du kannst halt bei Spielen, die, also so Vertikal-Shooter, kannst du den wirklich hochkant nehmen und hast dann halt diesen typischen Arcade-Monitor, diesen Tate-Modus. Ne? Okay. Coole Idee. Also die Sachen gäbe es. Die Konsole, die ich habe, wie gesagt, eine Heimkonsole, HDMI-Anschluss, Ganz normaler 5-Volt-USB-Anschluss, also nichts, was man nicht hat. Und ab an Fernseher und fertig, ne? Ist ein 4-Kern-ARM-CPU drin mit 1,5 GHz jeweils, 256 MB RAM und es ist ein Custom Linux drunter.
Okay.
Also so viel zum Thema. Es ist eigentlich ein kleiner PC, wenn man so will, ne? Und es ist Software-Emulation, muss man sich auch ganz also
da
klar...
Ist, da ist nichts wie beim Analog.
Nein, das ist keine...
Allerdings, das ist alles Software.
Genau, für den Preis auch nicht machbar, meiner Meinung nach. Also das war klar. Darüber muss man sich dann, wenn, im Klaren sein. Und da werden dann jetzt Sammler schon wahrscheinlich aussteigen und sagen, brauche ich nicht, weil, wie gesagt, ist mir zu nicht akkurat, nicht authentisch genug. Mhm. Kann ich voll verstehen. Das wäre so ein Argument dagegen.
Ja.
Was mich aber interessant aufhorchen hat lassen, war halt die Tatsache, dass sie halt gesagt haben, wir machen eine Konsole, wo man wieder Module für kaufen kann, die auch eine schön designte Verpackung haben und ein kleines farbiges Handbuch in jedem, in jeder Verpackung drin ist. Also eigentlich auch eher auf so einen Sammler abzielt, der sagt, ich hätte mal wieder gerne was zum Anfassen, was Haptisches, was ich mir ins Regal stelle, was halt schön designt ist, ne, mit einem schönen Rücken, mit Nummerierung und blablabla. Und jetzt kommt das Zweite, was ich sehr gut finde. Bei den anderen Sachen, die ich vorher gesagt habe, ist man entweder in dem Bereich, dass man sich, ja, sag ich mal, doch immer noch illegal ROMs zieht, ne? Und man hat dann eben wieder alle jemals erschienenen C64-Spiele.
Ja.
Was, glaube ich, immer dazu führt, oder zumindest bei mir dazu führt, dass ich nicht die einzelnen Spiele genug wertschätze oder mir Zeit nehme, mal mich mit einem tiefer zu beschäftigen. Das Thema hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal.
Ja, genau.
Das, wenn man das alles hat, da macht man gar nichts mehr richtig. So.
Deshalb habe ich zum Beispiel auch keine Lust auf so ein Xbox Game Pass und sowas.
Ja, die Übersättigung setzt dann recht schnell ein und man genießt das nicht mehr, sage ich mal. Ne? Und ja, wie gesagt, bei den Klonkonsolen wollen wir nicht drüber reden. Da war es halt geklaut und keine Ahnung was, schlechte Kopien von richtig existierenden
Spielen. China-Schrott halt.
Genau, China-Schrott. Und man hatte halt auch seine normalen Spiele dann für verwendet, im besten Fall, wenn sie denn gelaufen sind. Ne? Mhm. So, und jetzt kommt ein Hersteller und sagt, ja, wir stellen halt thematisch Spiele zusammen, die du dann auf Modul kaufen kannst. Und das variiert. Das sind also mindestens zwei Spiele bis zu, ich glaube, das Modul mit den meisten Spielen hatte dann 20 Spiele auf einem Modul. Mhm. Thematisch so eingeteilt, dass du halt drei Kategorien hast. Entweder Arcade-Spiele, Konsolenspiele oder Computerspiele. Kann man auch optisch dann sehen an den Farben. Ich glaube, Arcade ist violett, Konsolenausgaben sind rot oder Konsolen-Collections sind rot und die Computersammlungen sind blau gehalten. Das heißt, auch das ist so nett durchdacht. Zum Beispiel hast du dann sowas wie eine C64-Collection, wo dann halt Impossible Mission drauf ist und noch irgendwie Summer Games und
so. Ich bin gerade mal auf die Seite gegangen, tatsächlich wieder mal, wenn du mir so was erzählst.
Genau, da kannst du dir die alle angucken mal.
Das ist voll cool.
Also keine Werbung, wie gesagt, ich finde es halt als Sammler, der momentan, ich schlage jetzt wieder einen Bogen, warum komme ich überhaupt dazu oder warum habe ich beim Querlesen überhaupt gedacht, ich kaufe mir jetzt ein Evercade, weil ich des Sammelns für klassische Konsolen aufgrund dieser ganzen Überteuerung und Verknappung und wie auch immer so ein bisschen überdrüssig geworden bin. Also ich habe keinen Bock mehr irgendwie für irgendein Super Nintendo Spiel, was ich noch gerne hätte, 130 Euro hinzulegen.
Ja.
Habe ich keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, mache ich auch nicht und kann dann jeder machen, wie er möchte, aber ich bin da raus. Und ich mag aber sammeln und ich mag auch gerne irgendwie, wenn Sachen schön designt sind und durchdacht sind und ich habe auch erst gedacht, was für ein Quatsch, weil Evercade hatte ich schon mal gehört, vor 2 Jahren bestimmt, und habe mich aber dann nicht mehr weiter damit beschäftigt. Und beim Nachlesen habe ich jetzt tatsächlich auch gemerkt, dass die meisten, die darüber was geschrieben haben, gesagt haben, okay, das ist sehr nischig, was die machen, aber es ist dennoch gut durchdacht und rund. Also es ist nicht so ein Cash-Grab, wie man neudeutsch sagen würde, dass jemand
denkt mal, so. Weil jetzt, wenn ich so über die Seite gucke, die verkaufen ja dann die Spiele mit den Cartridges. Ich vermute mal, jedes einzelne Spiel, was du dir da kaufen kannst, werden die in die Hand genommen haben und soweit irgendwie was optimiert haben, dass du das bestmögliche Spielerlebnis hast, was ans Original rankommt, oder?
Also, ich habe technisch habe ich mal nachgelesen. Ich weiß jetzt nicht, welche Emulatoren da zum Einsatz kommen. Also, ob sie jetzt Eigenentwicklungen sind oder ob sie irgendwie die lizenziert haben, weil es gibt ja genug super, super gute NES-Emulatoren. Ja. Die darf man bloß nicht einfach für ein kommerzielles Produkt benutzen. Da muss man entweder den Programmierer fragen, ob man das nutzen darf. Ne, entweder sagt er ja und kriegt dann ein bisschen Geld oder er verweigert das, dann sollte man das tun, nicht lassen. Also ja. Es gab auch schon Firmen, die haben was benutzt und dann haben die gesagt, ey, das läuft aber gut, ist das nicht der und der Emulator? Nein. Und dann kam raus, jo, geklaut.
Jo, ist er doch. Das, und, also ist jetzt nicht geklaut, aber ich glaube, das war doch bei der PlayStation Mini war das doch ein Emulator von einer Firma, die da hat, das heißt, da hat Sony wirklich das Billigste, was machbar ist, sondern jemand anders beauftragt oder so war das doch irgendwie, ne?
Das kann sein. Also ich weiß nur von dem Fall, ich weiß jetzt nicht, wo es war, aber wo es eher andersrum war. Die haben sich wirklich einen guten Emulator genommen und haben aber denjenigen nicht informiert, der das programmiert hat. Und der hat auch gesagt, er möchte nicht, dass sein Emulator für kommerzielle Sachen grundsätzlich eingesetzt wird.
Ja.
Der hatte auch an Entlohnung kein Interesse. Der wollte einfach nicht, dass irgendeine Firma seine gute Programmierarbeit dann missbraucht, ja, ne, und sich dann einfach die Arbeit erleichtert, indem sie sagen, ja, gibt's ja schon, klatschen wir unsere ROMs drauf und fertig. Ne. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Mit Vorsicht, weil so in die Tiefe bin ich nicht gegangen. Die Spiele sind alle lizenziert, das heißt, die haben natürlich die Rechteinhaber in dem Fall gefragt, weil, wenn man sich diese Collections mal hier anguckt, das ist halt meistens immer der Name eines Publishers oder so davor. Was weiß ich, haben die Atari Collection, Namco Collection, Data East, Interplay, Team 17, genau, ja. oder aber auch Konsolen oder computerbasiert, diese C64 Collections,
ja, dann halt. Television sehe ich gerade.
Genau. Und ja, also das fand ich halt insgesamt sehr charmant, dass man halt sagt, man hat themenbasierte Cartridges, die halt schön designt sind und ein kleines Handbuch drin haben und erschwinglich sind. Also du zahlst, zumindest bei Amazon habe ich jetzt, erstmal sind sie verfügbar, das kommt noch hinzu, also da scheinen sie nicht irgendwie drei pro Ausgabe zu produzieren und dann sagen, nächsten Monat kommt übrigens, also wie so ein Sammelalbum, ne? Wenn sie weg sind, Pech, und dann fehlt dir halt ein Bild in deinem Stickeralbum, weil das würde sich ja hierfür anbieten, finde ich. Wenn man es drauf anlegen würde, könnte man sagen, ey Leute, wir bringen jetzt hier nächsten Monat das nächste Spiel raus, die kommen alle zackig hintereinander, aber hier ist die Nummer eingestanzt, das sind 500 Stück, wenn weg ist, ist weg.
Ja.
Und dann kommt der nächste Monat. Ist hier tatsächlich anscheinend nicht der Fall, weil die meisten Spiele gibt es ja schon länger, also seitdem die erste Konsole 2020 rausgekommen ist. Und ich habe jetzt, glaube ich, momentan drei Spiele besitze ich und davon ist eins auch so mit eins der ersten gewesen. Und ich habe die immer noch für den normalen Preis, der schwankt so zwischen 17,99 und 19,99, bei Amazon gekriegt. Und da kann man nicht meckern. Finde ich.
Das ist alles ein Preis, wo man auch sagen könnte, das kann man sich auch mal dann mal nebenbei holen oder sowas.
Ja, wenn du einmal im Monat sagst, ich kaufe mir ein Spiel, genau, so, dann ist das halt, tut das dem Geldbeutel nicht weh. Ist halt nicht so abgehoben, das Ganze, ne? Und ja, also wie gesagt, das hat mich sehr, fand ich sehr charmant. Und das Schöne ist auch eine Mixtur aus alt und neu. Also du hast hier immer wieder, wenn man sich dieses Spiel jetzt anguckt, du hast halt so Klassiker wie die Worms Collection von Team 17.
Ja.
Das ist dann eben mal eine nur Worms-basierte Sammlung. Oder du hast dann eben halt sowas wie die, was haben wir hier? Indie Hero Collection. Da sind dann zum Beispiel neue Spiele für alte Konsolen drin.
Genau, ich sehe gerade, hier steht, das Spiel ist von 2019.
Genau.
Das ist definitiv dann etwas neuer. Das heißt, dass die geben den alten als auch neue Spiele dann letztendlich eine Plattform, wo du, wenn du halt so ein findiger Entwickler bist, ist halt die Frage, wer auf wen zukommt, aber dass du dann dein Spiel so gesehen über die auch noch vertreiben kannst.
Genau, und wie gesagt, also wenn ich jetzt gucke, ich habe hier auch ein Spiel, das ist, glaube ich, hier das gar nicht, das ist noch gar nicht so alt. Das ist so eine Doppel-Cartridge. Das ist Alvar's Awakening und Cathedral ist da drauf. Das sind zwei ziemlich gute, also Metroidvania-Jump'n'Runs. Und das habe ich, glaube ich, natürlich auch schon irgendwie auf Steam gehabt, eins davon. Aber es reizt mich dann eben doch, so als kleiner alter Sammler das dann als ja, schöne Verpackung mit einem Modul. Das Modul ist auch bedruckt, ne? Also das ist alles irgendwie ganz stimmig. Also es wirkt nicht super, super hochwertig, das muss man schon sagen.
Aber also es ist jetzt nicht analog, zu billig wahrscheinlich auch, ne?
Aber genau, es wirkt nicht, als ob da einer gesagt hätte, okay, für wen können wir auf der Resterampe die Lizenzen irgendwie abluchsen und dann machen wir hier so ein nach schlimmem Chemieplastik riechende Verpackung und kleben da irgendwas rein. Genau. Also es ist irgendwo in einem guten Mittelmaß, vor allen Dingen preislich vertretbar. Ob man das braucht,
so gut ist
immer die Frage müssen wir uns nicht stellen. Die ist genau. So subjektiv wie sonst irgendwie was. Ne? Und dass viele Leute auch da genauso mich für schelten werden, wie sie mich damals für Supers Retro Trio gescholten haben, ist auch klar, dass die Leute sagen, also ganz ehrlich, nochmal den ganzen Scheiß aufwärmen, auf irgendeinen Flash-Speicher gequetscht, ein Cover drauf und dann wieder Geld dafür verlangen, brauche ich nicht. Nee. Ich habe das Spiel im Original noch oder ich spiele lieber auf dem Original C64 Impossible Mission. Mhm. Das ist Kann ich alles voll verstehen.
Kacke, unabhängig davon.
Ich habe es, glaube ich, nur einmal im Leben gespielt. Ich weiß nur, dass das der Klassiker immer ist, der immer gerne genannt wird. Aber
ja, wegen dem Sprachsample, was da läuft. Das ist sogar auch dabei. C64 Collection 2, da ist das Spiel mit dabei.
Ja.
Das ist das Coole an dem Ding, finde ich irgendwie. Du hast ja ganz viele verschiedene Computer. Du hast halt C64, du hast Atari, uralt. Du hast sogar auch 3D-Spiele dabei, die so an PlayStation 1 erinnern. Also das
nicht
Ding
nur,
kann
nicht nur
ganz erinnern. Schön viel bedienen. Ist sogar PlayStation 1, okay.
Es kommt, genau, ich habe nämlich mal geguckt, es ist 8, 16 sowie teilweise 32-Bit, kriegt das Ding von der Power halt auch hin. Ne? Und bei das der, ist
schon erstaunlich.
Ja, also du hast dann, wenn es denn thematisch passt, sind hier teilweise Spiele dabei, da siehst du dann, das ist dann die PlayStation-Variante. Ne?
Vor allem die Cartridges laufen ja auf dem Handheld als auch auf dem
ja.
Und der VS, der ist optisch echt, ist wirklich wie an so ein NES mit der Klappe vorne.
Genau.
Das haben die echt cool gemacht. Also meine Bewunderung haben die.
Und was lustig ist, wo du gerade noch den VS gesagt hast, du hast halt zwei Slots,
genau.
Wo du quasi parallel zwei Module rein machen kannst und hast dann eben in dem Auswahlmenü, in der Oberfläche, hast du dann eben die Spiele nacheinander addiert. Aufgelistet. Das heißt, dann hast du halt eben, was weiß ich, 30 Spiele statt nur 20 plus 10 von dem anderen. Ne, kannst du die halt parallel wirklich dann reinladen und das ist gut durchdacht. Ne? Firmware kannst du auch updaten. Also es kommen auch immer wieder neue Features rein und so weiter. Also ist schon so, also für mich auf den ersten Blick wirkt das alles stimmig und bisher habe ich auch noch keine groben Schnitzer in der Emulation gesehen und so weiter. Ne? Also
guck mal, den Blaze Evercade EXP Handheld gibt es für 126,99 bei Amazon.
Das ist ja neu, genau. Das ist der ganz.
Lieferung bis morgen, 16. März, weil wir nehmen am 15. auf. Meine Güte. Also du hast das Bild ja geschickt, dann hatte ich ja gefragt, was ist das? Ich glaube, der Dennis wusste sofort, was das ist. Aber es ist schon echt.
Also schade, dass der Dennis nicht hier ist.
Ja.
Der hätte, glaube ich, auch jetzt noch mal wahrscheinlich so die, weil er ist ja wirklich von uns, glaube ich, der hardcoreigste Sammler.
Das würde ich auch behaupten, ja.
Also,
gut, da wäre wirklich interessant zu wissen, was sagt er zu dem Ding? Wobei, er ist eigentlich doch relativ offen, was das angeht.
Das stimmt, ja.
Ich denke mal, er hätte da wahrscheinlich nicht so viel Böses zu dem Ding gesagt. Vielleicht sogar auch gar nichts, je nachdem. Aber ich vermute mal, dass so 90% der Börsenbesucher, nichts gegen die Börsenbesucher, um Gottes Willen, die wahrscheinlich sagen würden, nee, ich weiß nicht, Digga, ich weiß nicht. Wobei wahrscheinlich 10% dich dann sofort geköpft hätten wohl.
Das wäre jetzt eigentlich unser Ausklangsgespräch nochmal, ne? Ich bin ja eigentlich auch auf das Thema wieder nur gekommen, weil ich es teilweise echt ein bisschen zu anstrengend fand, wie nennen wir es jetzt mal, wir haben es immer genannt, die Retro-Bubble. Ne? Also jedes Hobby hat ja so seinen Dunstkreis, in dem man sich bewegt.
Genau.
Und da gab es schon eine Zeit lang, auch als diese Minikonsolen so gerade da waren, so diese klassisches, naja, wie soll ich das jetzt nennen? So Gatekeeping nennt man das, glaube ich, im Englischen, wenn halt Leute sagen, also ihr könnt euch gar nicht richtig Retro-Enthusiasten nennen, wenn ihr nicht alles nur auf Original-Hardware auf dem Röhrenfernseher spielt. Und Save States sind sowieso schon mal aus der Hölle, weil man muss ein Spiel von Anfang bis Ende ohne Speicherfunktion durchspielen, sonst hat man das gar nicht verdient. Und da kamen so ganz merkwürdige Diskussionen auf, wo ich gesagt habe, aber sollte man nicht eigentlich hauptsächlich Spaß an der Sache haben?
Warte mal ganz kurz, weißt du, wie wir damals gespeichert haben? Wir haben die Konsole einfach angelassen.
Ja, musste man ja. Also mal unabhängig davon, was genau damals technisch nur möglich war, aber es geht halt darum, dass jetzt auch technisch andere Dinge möglich sind,
genau, ob
man das dann in Anspruch nimmt. Aber da waren halt auf einmal so ganz komische Grabenkämpfe, wo ich mir gedacht habe, boah, ich weiß ja nicht, also das geht mir jetzt ein bisschen zu weit. Ja. So, ne? Und dadurch kam das jetzt auch eigentlich, ja, dass ich dachte, naja, ich find's cool, aber ich kann mir auch wieder vorstellen, dass andere Leute sagen, was für ein Bullshit, der mir wieder mein Hobby verwässert. Also,
ja. Ja gut, muss es halt auch geben, solche Leute. Ne? Die haben ja alle ihre Daseinsberechtigung. Wobei ich finde dann immer, solche Leute sollten dann natürlich Leute wie dir dann auch sagen, der holt sich das Ding, ist auch gut so. Und ich sage, Alter, du bist kein Retro-Gamer, ich werde nie mehr mit dir reden und ich hack den Kopf ab. Gut, ich glaube, das ist dir bisher noch nicht so sehr
passiert. Nein, so schlimm war es nicht.
Aber wir wissen ja, was ich meine damit. Weil das ist ja wie Leute, das ist jetzt zwar ein bisschen weit hergeholt, aber wenn ich sage, ich fahre eine Automatik, oder ich bin früher Automatik gefahren, jetzt habe ich ja eh nur noch einen Gang.
Du kannst ja kein Auto fahren.
Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Genau, du kannst ja kein Auto fahren. Nur ein richtiger Autofahrer kann schalten. Ich kann auch einen Schaltwagen fahren. So ist das nicht, aber ich habe einfach keinen Bock drauf. Ganz einfach. Also bin ich immer Automatik gefahren. Und dann auch so Aussagen von, ja, du bist ja kein richtiger Autofahrer, wenn du nicht Schalter fährst. Das ist das Gleiche wie, ja, du bist kein richtiger Retro-Gamer, wenn du nicht auf Originalkonsole spielst. Muss ja eben selbst überlassen sein. Und wenn du sagst, die Konsole, die macht Spaß, die macht einen super Job, warum nicht, ne? Und HDMI-Anschluss.
Ja, und ich wertschätze die Spiele wieder, weil ich bewusst die Spielemodule wechseln muss und mich eine Zeit lang eben nur mit den Spielen beschäftige, die da gerade eingelegt sind. Und ich sage, okay, da sind ja jetzt 250.000 Spiele drauf. Das finde ich auch gut.
Ja, also ja, das persönlich. Ist sowieso. Also diese Kack-Konsolen hier mit den 50.000 Spielen, wovon 90% Klone sind. Das ist eh so ein Thema für sich. Aber ein sehr lustiges Thema eigentlich, weil da gibt es auch ganz viele Videos im Internet dazu, wo Leute solche Konsolen mal ausprobieren und die sind eigentlich alle relativ amüsant, finde ich. Das eine mehr, das andere weniger. Aber das ist ja wirklich nur, da sitzt einer irgendwo, ich gehe mal ganz stark davon aus, in China, und der hat dann die Idee, oder den Chip da irgendwo liegen, weil sein Kollege das Ding gebaut hat und dann hauen die Dinger raus. Und es gibt leider Leute, die kaufen das halt. Das ist halt das Traurige an der Sache. Die Leute sollten mehr sowas hier kaufen, diese Blaze Evercade oder Analog, wo man, nee, Analog können die Leute nicht mehr kaufen. Weil
das ich kann nur, sagen, das geht leider
genau,
nicht
mehr. Genau, wird ja nur einen Monat produziert und dann war es das ja schon wieder. Das kannst du nicht machen.
Wobei man ja sagen muss, wo du gerade sagtest, da gibt es Leute, die testen das dann und machen ein Video drüber. Mhm. Ich würde mal fast behaupten, dass das auf dem Kanal Orbit, glaube ich, die meisten Testvideos von Klonkonsolen sind, weil Sebastian und Henning, Sebastian noch am schlimmsten, glaube ich, sich bei jedem Flohmarktbesuch die schäbigste Klonkonsole ausgesucht hat, um die dann zu kaufen. Und
das sind
hat
ja so aber auch Sammlung. Teilweise wirklich Konsolen, ey, bei euch in Videos Güte. Gewesen. Ne? Also
das ist, du denkst, die fangen Feuer beim Einschalten oder irgendwie, keine Ahnung, der Fernseher explodiert, sobald man das damit verbindet. Also ganz, ganz strange Dinger, wo man nie weiß, wo sind die überhaupt hergekommen. Das sind noch nicht mal irgendwelche Aufkleber oder Einstanzungen in Plastik drin. Das ist so, weiß überhaupt nicht, wo die Dinger irgendwie, die sind einfach in die Welt geboren worden. Die sind einfach gar nicht hergestellt. Man weiß nicht, wo die herkamen.
Da war irgendwo eine Kiste, wo die plötzlich drin waren.
Genau, so ist das. Und keiner wusste auch, wo diese Kiste herkam. Und
genau. Das war einfach da.
Also
Kacklutkisten immer.
Guckt euch die Videos auf dem Kanal Orbit oder auch das Retro-Trio-Video auf Retrotastisch nochmal an. Dann müsst ihr das selber nicht durchleben. Ne? Wir haben das für euch schon mal getestet und für schlecht befunden, deswegen lasst es sein.
Genau. Bloß nicht. Nee, wobei wir haben ja wo ich diesen NES-Klon mit dem Kevin Kowalski-Video gemacht habe, haben wir das Ding ja dann verlost. Da waren ziemlich Hand drauf. Gut, ich glaube, das lag wahrscheinlich daran, weil das umsonst war.
Ich wollte gerade sagen, es gab was umsonst.
aber ich habe ja noch zwei solcher Konsolen hier, aber ich habe da irgendwie nie was draus gemacht. Muss ich vielleicht mal machen. Einmal, das sieht aus, das ist ja das Schlimme an diesen Konsolen. Die erste sieht ja aus wie ein NES. Die zweite sieht aus wie ein Gameboy. und die dritte sieht aus wie eine PlayStation.
Das war alles NES-Klon. Ne?
Alle drei Konsolen haben dieselben Spiele, alles 8-Bit-Spiele drauf, alles dieselben. Und bei jedem Stand mit HDMI-Anschluss. Da hatte mal was bei keiner der Konsolen dabei.
Schön mit, wie heißt das, Composite, oder? Mit,
ja, wahrscheinlich. Also hier Cinch-Anschluss überwiegend.
Ja, diese Cinch, genau. Ja, ja.
Genau, weiß, rot, gelb.
Ja.
Und dann schließt das mal an den Fernseher an, an so einen Flachbildfernseher, wenn du kein Röhrengerät mehr zu Hause hast. Wobei selbst auf Röhre sähe das wahrscheinlich furchtbar aus.
Tut es, ja.
Das war echt ein Kampf für mich, das Ding auszuprobieren. Aber nur dafür hat sich's gelohnt. Ja, das ist, wie gesagt, solche Dinger werden ja heute immer noch en masse produziert und verkauft. Und wenn dann auch so Leute, also so Dinge, wenn dann auch bei wobei ich frage mich, wenn die Dinger bei Chibo und Co. verkauft werden, sind die dann wenigstens schon modern, dass sie einen HDMI-Anschluss haben?
Soweit habe ich nicht mehr geguckt. Ich hatte es in der Hand bei Rossmann, wie gesagt. Mhm. Da habe ich, glaube ich, auch noch mal ein Foto von gepostet, letztes Weihnachten.
Ja.
Und ich habe aber dann nicht mehr auf die Rückseite geguckt. Ich habe nur gedacht, oh nein, sie sind nicht tot zu kriegen.
Sie sind wieder da.
Nicht mehr
da.
Weiter mit beschäftigt. Ja, sie sind wieder da,
das, zum Weihnachtsgeschäft. Das müssen wir fürs nächste Weihnachtsgeschäft mal rausfinden, ob diese Konsolen ein Upgrade bekommen haben und einen HDMI-Anschluss besitzen.
Das ist doch mal ein gutes Thema für ein Testvideo oder für ein Joke-Video, keine Ahnung. Mal nächstes Jahr zu Weihnachten einfach mal recherchieren und dann kannst du mal ein
Video investigative, drehen. Journalistische genau. Arbeit Richtig. Wird dann da geleistet.
Gehen wir in Rossmann mit dem Mikrofon und fragen mal, was das denn hier soll.
Genau, warum hat diese Konsole keinen HDMI-Anschluss? Keine Ahnung, ich räume nur die Regale ein. Ach, herrlich. Ja, cool. Dann das war jetzt unser Exkurs zu nicht Originalkonsolen, aber dafür trotzdem Konsolen, die auch gut sein können. So werde ich das Video jetzt nicht nennen, das wäre jetzt ein bisschen zu sperrig. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank, Carsten, dass du dich da so ins Zeug gelegt hast und mir so viel erzählt hast.
Du kannst das ja so nennen. Kurzer Einschub, du kannst es ja so nennen, wie ich mein Podcast Schummelskript hier geschrieben habe.
Ja.
Klon Mini und der ganze Rest.
Klon Mini, das ist super, das nehme ich.
Dann weiß man immer noch nicht, was es genau ist. Ne? Man schaltet noch nicht ab, bevor man nicht auf den Podcast geklickt hat und es ist nicht so sperrig.
Genau. Ach, hervorragend. Hab ich direkt aufgeschrieben hier.
Jawohl.
So muss das. Dann muss ich mir noch einen Text dazu einfallen lassen. Mein Gott. Ja, sehr cool. Dann würde ich mal sagen, wir sind nächstes Mal bestimmt wieder zu dritt oder sogar zu viert.
Ich hoffe es.
Ich hoffe es auch. Und ja, außer Tschüss gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen, ne? Wir haben es trotzdem geschafft, eine Stunde zu füllen, überleg mal.
Ja, ja, und ich habe euch ein Ohr abgekaut, aber gut.
Das macht nichts. Dafür haben wir unsere Zuhörer, ja. Ich wollte schon Zuschauer sagen. Aber einen Podcast zugucken kann man ja nicht.
Face for the Radio, sagt man.
Face immer, ne? For the Radio, genau. Ja, sehr schön. Dann, was hat Forrest Gump gesagt? Guten Morgen, gute Nacht und guten Tag.
Je nachdem, Gump, war das nicht?
Ach ja,
wie hieß das denn? Ich komme nicht drauf.
Truman
Show. Ja, ja, genau.
Großartiger Film. Unabhängig davon. Finde ich eine der besten Rollen von Jim Carrey.
Ja.
Neben Ace Ventura.
Oh Gott. Jetzt habe ich Flashbacks an die nicht Elefantengeburt, die Nashorngeburt. Oh Gott.
Ja, genau. Wobei, da fällt mir, das muss ich jetzt trotzdem, weil da wir auf Jim Carrey gekommen sind. Du kennst du die Sonic-Filme?
Ja, ja, ja.
Der erste Film war ja eigentlich noch ganz amüsant. Und Jim Carrey war da so das Highlight von dem ganzen Film.
Möchtest du mir den zweiten Sonic-Film jetzt versauen? Ich habe den noch nicht gesehen. Ich wollte ihn eigentlich gucken, aber gut.
Ach so, nee, dann.
Nein, du kannst mich ruhig spoilern. Das ist ja nur ein dummer Sonic-Film. Also ich sage jetzt nicht dumm, aber ich bin ja selbst Sega-Fanboy, aber
okay, wir haben nach einer halben Stunde ausgemacht. Weil das einfach,
ist es so absurd?
Es ging überhaupt nicht. Ja, Jim Carrey ist wieder das Highlight im ganzen Film, aber das schafft es leider nicht. Es hat nicht geschafft, uns da an der Stange zu halten. Und ich bin der Meinung, dass die Special Effects in dem zweiten Teil noch schlimmer aussehen als im ersten Teil.
Okay.
Wobei die ja zum Glück Ugly Sonic nicht reingesetzt haben, aber dafür ist der in dem Film von Chip und Chaps dann dabei.
Ja, stimmt.
Aber der zweite Teil, es tut mir echt leid, der war dann bei Paramount Plus, weil ich als Techie musste natürlich Paramount Plus haben, die haben mich wieder gecatcht, die Schweine, die. Und dachte, ach, der ist da, Mensch, gucken wir uns den an. Halbe Stunde haben wir ausgemacht, das ging gar nicht. Das war sehr traurig. Aber guck dir den an, du wirst bestimmt Spaß haben.
Dann freue ich mich jetzt noch mehr auf den großartigen, hoffentlich großartig werdenden Super Mario Film. Der sah ja schon
sehr schick aus. Der wird hoffentlich richtig gut. Ich hoffe es, weil und ich hoffe, wenn wir ins Kino gehen, ist nicht immer noch diese scheiß TikTok-Scheiße da unterwegs, wo die plötzlich anfangen, im Kino Terz zu machen.
Ah nein, ja, aber das war doch nur bei einem Film. Das war doch, glaube ich, nicht bei Mario, oder? Das ist.
Ja, nochmal läuft Mario nicht, aber ich glaube, das war in verschiedenen Filmen aktuell jetzt in letzter Zeit gewesen.
TikTok einfach abschalten.
Ja, ey, das sollte man wirklich verbieten. Nicht, weil es aus China kommt, sondern weil es einfach die Menschheit so Dummheit verblödet.
Anstiftet.
Ja, ja ist ganz, so. ganz ja.
doll. Erstmal Waschmittel-Pets fressen oder sonst
wie. Ja, das ist super. Genau. So, ja, das ist ein bisschen rumgehatet haben wir jetzt ja doch mal in dem Podcast.
Stimmt, das machen wir eigentlich sonst immer, ne? Das kommt sonst viel zu kurz.
Ja, genau, gut. Guck mal, ich habe gar nicht erwähnt, wie kacke Division 2 eigentlich war, was dann zwischenzeitlich wieder gut war und dann doch wieder kacke war. Das habe ich gar nicht erwähnt. Guck mal, wir können stolz auf uns sein.
Nächstes Mal wieder mehr Division 2 Hate.
Genau, der Anti-Division-Podcast, der muss auch noch einmal gemacht werden. Ach, nee, besser nicht. Gut, bis zum nächsten jetzt, Mal.
Aber tschü. Ab ins Bett.
Tschüss. Genau, tschüss.
Das war der Retrotastisch Podcast. Abonnieren geht über iTunes, Spotify oder eurem Podcatcher. Ihr möchtet mit uns in Kontakt treten? Dann findet ihr uns über Twitter, Instagram, Facebook und YouTube. Oder ihr besucht unsere Homepage www.retrotastisch.de.